Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede,
dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind hier im Parkhotel von Heilbronn in der Bar 1042. Und Sommerpause gibt es keine mehr, das haben wir schon festgestellt. Deswegen freuen wir uns auf ein gehaltvolles Gespräch heute Nachmittag. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Rühlke, FDP-Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Herr Jahr.
Ja, seit 2009 sind Sie jetzt in der Landtagsfraktion der Chef sozusagen, der Dienstälteste. Sie sind ein scharfzüngiger Debattenredner und als solcher immer mal wieder für einen Spruch gut. Aber zuletzt hat man ein bisschen den Eindruck, Sie sind ein bisschen ruhiger und staatstragender geworden. Stimmt das?
Bis zu einem gewissen Punkt schon, Herr Heer. Wir sind ja jetzt in einer anderen Phase dieser Legislaturperiode. Wenn man eine Legislaturperiode antritt als Oppositionspolitiker, dann hat man es immer schwer, wem sage ich das, von den Medien in dem Maße wahrgenommen zu werden, wie man sich das selber wünscht. Das verleitet zu einer gewissen Zugespitztheit. Aber jetzt ist die Legislaturperiode auf ihrer Zielgerade. Ich bin vom Landesvorstand, den Kreisvorsitzenden und meiner Fraktion zum Spitzenkandidaten für 2026 nominiert worden. Meine Aufgabe ist es jetzt, die FDP in Regierungsverantwortung zu führen. Und das muss man vorbereiten, wenn man so wie die FDP vermutlich nicht die absolute Mehrheit erreicht bei einer Landtagswahl, muss man sich ein bisschen auch natürlich an möglichen Koalitionspartnern
orientieren. Also muss man sich keine Sorge machen, dass Sie altersmilde geworden sind.
Nein, noch nicht. In meinem Alter war ja Winfried Kretschmann noch nicht mal Ministerpräsident. Das bleibt da jetzt 15 Jahre. Ich gehe davon aus, Sie laden mich in 15 Jahren wieder ein und dann reden wir über meine Altersmilde.
Das ist sehr gut. Den Termin merken wir uns schon mal vor. Da bin ich auch noch im Amt. Wird alle freuen, die zuschauen hoffentlich. Und wenn Sie sich informieren wollen, dann blenden wir natürlich auch die Adresse von unserem Newsletter aus der Stimme-Chefredaktion ein. Da bekommen Sie immer die aktuellen Informationen, können natürlich auch Fragen stellen. Das haben heute auch viele Leser getan. Und es gibt natürlich auch einen Podcast zu Ohne Ausrede. Und da begrüße ich natürlich auch wieder alle diejenigen, die uns via Podcast verfolgen. Ganz aktuell sind wir jetzt bei dem Thema Bundeshaushalt. Und da prasselt ja einiges auf Ihren Vorsitzenden Lindner ein. Ist der Bundeshaushalt doch nicht verfassungsgemäß? Er hat jetzt das prüfen lassen und die Gutachter haben Zweifel angemeldet. Wie beurteilen Sie da im Augenblick die Situation?
Zunächst mal finde ich es richtig, dass man, bevor man einen Bundeshaushalt verabschiedet, dann zunächst verhandelt mit den Koalitionspartnern. Dann hat man das Gerüst für einen Haushalt. Und wenn man dann den einen oder anderen Weg geht, dann macht es schon Sinn, zu prüfen, ob dieser Weg auch verfassungskonform ist und dann gegebenenfalls einen anderen Weg geht.
Die Mitkoalitionären sind ja nicht sonderlich erfreut über diesen Vorgang. Frau Esken sagt von der SPD, das sei rücksichtslos und überschreitet die Grenze des Erträglichen in einer Koalition.
Also ich glaube, wenn man die Frage stellt und sie vielleicht auch von Experten beantworten lässt, ob der Haushalt verfassungsgemäß ist, dann ist es nicht rücksichtslos, sondern ein Gebot der Vernunft.
Aber die Diskussion kommt natürlich wieder auf, wenn das alles nicht funktioniert mit der Finanzierung für Bahn, für die weiteren Verkehrsprojekte, muss man dann nicht doch noch mal über die Schuldenbremse nachdenken?
Nein, ich glaube, diese Diskussion ist entschieden. Dazu bräuchten Sie ja auch eine Grundgesetzänderung. Da müsste die Union mitmachen und zumindest mal Friedrich Merz im Bund, wie erfreulicherweise auch Manuel Hagel im Land, sagen, sie halten die Schuldenbremse für richtig. Also da gibt es keine Mehrheiten dafür, aktuell die Schuldenbremse im Grundgesetz zu verändern. Ich glaube auch nicht, dass bei Steuereinnahmen von 1 Billion Euro pro Jahr wir ein Einnahmeproblem haben. Wir haben ein Ausgabeproblem.
Also muss man, wie Lindner sagt, vielleicht doch wieder an die Sozialausgaben ran?
Natürlich. Also das, was jetzt manche aus der Union vorgeschlagen haben, im Falle von Arbeitsverweigerung das Bürgergeld auf Null zu setzen, das wird nicht gehen. Das Bundesverfassungsgericht verpflichtet uns, das Existenzminimum sicherzustellen. Aber deutliche Einschränkungen beim Bürgergeld für diejenigen sind schon sinnvoll. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine Kindergrundsicherung etablieren sollten, die dazu führt, dass Frau Paus 5.000 neue Personalstellen schafft.
Wenn Sie das Bürgergeld ansprechen, der Landkreistag in Baden-Württemberg hat gefordert, dass man das Bürgergeld bei Schwarzarbeit streichen sollte. Unterstützen Sie das?
Im Grunde ja, aber eben auch hier gibt es gewisse Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht definiert. Aber ich denke schon, dass man Leute, die einerseits staatliche Leistungen in Anspruch nehmen und andererseits schwarz arbeiten, sanktionieren sollte. Ich würde da gerne auch an die Grenze dessen gehen, was das Bundesverfassungsgericht vorsieht. Und von daher ist der Landkreistag da schon auf dem richtigen Wege.
Wir haben eine Leserfrage auch nochmal zur Ampel in Berlin. War denn die Ampel im Bund aus Sicht der FDP heute gesehen ein Fehler?
Nein, so kann man es nicht sagen. Wir sind ja im Jahr 2021 in einer Situation gewesen, in der gar nichts anderes übrig geblieben ist. Der CDU-Generalsekretär Linnemann hat ja vor einigen Monaten, als er das neue Grundsatzprogramm der Union vorgestellt hat, erklärt, die Union sei wieder regierungsfähig. Das waren seine Worte. Daraus leite ich ab, sie war es vorher nicht. Sie war es vorher in der Tat nicht. Herrn Söder ging es bei der Bundestagswahl 21 nur darum, den Wahlkampf von Armin Laschet zu sabotieren und dafür zu sorgen, dass Laschet nicht Bundeskanzler ist. Das heißt, die Union ist ausgefallen. Dann haben sie noch die AfD und die Linkspartei im Parlament. Wer sollte regieren, wenn nicht diese Ampel? Und von daher war die Ampel damals alternativlos. Allerdings würde ich meiner Partei aus den Erfahrungen der Zusammenarbeit, insbesondere mit den Grünen, nicht raten, dieses Experiment nochmal einzugehen.
Da kommen wir ja auch nochmal auf Landesebene dazu. Aber wenn Sie gerade Markus Söder ansprechen, noch eine abschließende Frage zum Thema Bürgergeld. Er hat jetzt im Interview der Süddeutschen Zeitung heute gesagt, eigentlich sollte es kein Bürgergeld mehr für ukrainische Flüchtlinge geben. Teilen Sie die Ansicht?
Das sage ich schon lang. In der Tat sollte man die ukrainischen Flüchtlinge den anderen Flüchtlingen gleichstellen. Man sollte sie nicht besser stellen. Das war vielleicht sinnvoll, am Anfang dieses Ukraine-Konfliktes so zu regeln. Aber inzwischen fordere ich längst einen Stichtag, zu dem man das anders macht. Ich glaube, die Besserstellung der ukrainischen Flüchtlinge hat letztlich dazu beigetragen, dass wir in Baden-Württemberg mehr ukrainische Flüchtlinge haben als ganz Frankreich.
Ja. Das Thema Migration, ich glaube, das wird uns noch weiterhin beschäftigen. Sie haben gerade den CDU-Generalsekretär Linnemann angesprochen. Und er sagte unlängst, das wichtigste Thema ist Migration, Migration, Migration. Sie selbst haben mal Angela Merkel, die Kanzlerin, damals heftig kritisiert für ihre Politik in der Migrationsfrage. Und haben sie auch mitverantwortlich gemacht, dass die AfD beispielsweise in ihrer Heimatstadt Pforzheim so starke Ergebnisse erzielt. Sind Sie im Nachhinein oder fühlen Sie sich im Nachhinein bestätigt?
Ich fühle mich da aktuell sehr bestätigt. Sie können ja auch heute in den Medien nachlesen, wie die Bilanz etwa der Grenzkontrollen der letzten Wochen ist, wie viele Zurückweisungen es gegeben hat, wie viele Haftbefehle man umsetzen konnte, wie viele Schleuser auch erwischt worden sind. Also diese Grenzkontrollen, die haben sich bewährt, die sollte man weiterführen. Angela Merkel hat 2015 erklärt, Grenzkontrollen, das sei nicht möglich, das gehe nur mit Schießbefehl und Stacheldraht.
Sie sind ja kommunal sehr aktiv, weil wir gerade von Pforzheim gesprochen haben, Stellvertreter des Oberbürgermeisters.
Ehrenamtlich.
Ja, ehrenamtlich, klar. Warum so diese starke kommunale Verwurzelung? Sie haben ja auch im Land viel zu tun.
Ja, in der Tat, das ist nicht ganz einfach, diese Aufgaben alle zeitlich hintereinander zu bringen. Aber ich glaube schon, dass man gerade als Landespolitiker gut beraten ist, die kommunale Verwurzelung beizubehalten. Viele landespolitische Themen haben ja mit der Kommune zu tun. Und vielfach kommt in der Kommune das an, was in Stuttgart beschlossen ist. Und vor diesem Hintergrund sollte man schon eine kommunale Ader als Landespolitiker bewahren.
Solange man es noch kann, wenn Sie mal Minister sind, können Sie es ja nicht mehr.
Dann würde das in der Tat das Ministergesetz vorsehen, dieses nicht mehr zu tun. Aber ich hätte ja dann eine reiche kommunalpolitische Erfahrung von über 25 Jahren ins Ministeramt mitzubringen.
Gut, kommen wir mal zur Landespolitik. Da gab es ja ein Einigungspaket der Regierung, so kurz noch vor den Ferien. Wie beurteilen Sie das?
Das ist vermutlich das letzte Aufgebot der Regierung Kretschmann. Denn ich vermute mal, sind noch anderthalb Jahre. Aber nach all dem, was in Stuttgart so zu hören ist, wird im September dann Herr Özdemir die Maske fallen lassen. und als Spitzenkandidat der Grünen zur Verfügung stehen. Und dann wird nicht mehr viel gehen.
Was bedeutet in der baden-württembergischen
Landespolitik. Winfried Kretschmann ist dann im Grunde eine lahme Ente. Und deshalb war das auch das letzte Aufgebot einer Regierung Kretschmann-Strobel, die sagt, naja, in unserem Alter lässt man sich nicht mehr scheiden. Und jetzt bringen wir noch ein bisschen was über die Rampe. Und das ist ein, naja, sage ich jetzt mal, nicht sehr ambitioniertes Paket. In der Bildungspolitik fehlt mir die Berücksichtigung der Realschule und der beruflichen Bildung. Beim Bürokratieabbau ist es so, dass selbst die Landesverbände, das muss die Opposition gar nicht machen, kritisiert, da sei nicht viel dabei rübergekommen. Und beim Thema Mobilität, gut, da hat die CDU die letzten Giftzähne von Winne Herrmann gezogen. Aber immerhin gibt's noch eine Mobilitätsabgabe dann für die Kommunen.
Genau.
Wir möchten das im Falle einer Regierungsbeteiligung 2026 dann wieder abschaffen.
Jetzt haben Sie fast alle Themen schon abgeräumt. Den Bildungsgipfel und die Bildungsgespräche haben Sie ja verlassen. Eigentlich hat man ja gehofft, dass es mal so einen Bildungsfrieden gibt, weil nach jeder Wahl wird das Ganze wieder neu aufgelegt. Warum musste es zu diesem Knall kommen?
Leider ist es zu diesem Knall gekommen, Herr Heer, denn in der Tat war es unser Ansatz zu sagen, wir brauchen einen Bildungsfrieden, der über die Legislaturperiode hinausgeht. Denn wenn Eltern, wenn Lehrer, wenn Schüler fürchten müssen, nach jeder Landtagswahl wird die Bildungspolitik umgedreht. Dann ist es nicht gut für die Bildungslandschaft in Baden-Württemberg. Und deshalb wäre es schön gewesen, wenn die vier staatstragenden Parteien, so nenne ich sie jetzt mal, Grüne, CDU, SPD und FDP, sich auf einen länger währenden Konsens verständigt hätten. Nach meinem Eindruck war Andreas Stoch guten Willens, Manuel Hagel war guten Willens, ich war guten Willens. Wer es nicht wollte, war Winfried Kretschmann. Winfried Kretschmann hat uns ein Papier auf den Tisch gelegt nach dem Prinzip Vogel friss oder stirb. Und wenn ihr da nicht mitspielt, dann machen wir es halt ohne die Opposition. Wir haben daraufhin tatsächlich als Opposition diesen Bildungsgipfel verlassen. Nach meinem Eindruck war der Kollege Stoch noch deutlich empörter als ich.
Jetzt haben Sie die Verbände angesprochen und die klagen nicht nur, weil man immer klagt, sondern die sagen, die Situation der Wirtschaft kann so nicht mehr weitergehen. Wir merken es ja in unserer Automobilregion generell auch. Es wird die Produktion gedrosselt und die großen Unternehmen sind das eine, die Zulieferer machen dicht zum Teil. Was könnte so ein Landeswirtschaftsminister, gesetzt den Fall, Sie wären es mal, denn konkret tun, um diese Wirtschaftsabwärtsspirale im Land zu stoppen?
In dem gegenwärtigen Zustand des Landeswirtschaftsministeriums im Grunde nichts. Das Landeswirtschaftsministerium hat kaum noch Zuständigkeiten. Es müsste im Grunde ein Infrastrukturministerium sein. Mit Zuständigkeit für den Verkehrsbereich, da gibt es ein eigenes Ministerium. Mit Zuständigkeit für die Landesentwicklung, da gibt es auch ein eigenes Ministerium. Mit Zuständigkeit für die Energie, das hat man weggegeben zum Umweltministerium. Und mit Zuständigkeit für die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist bei einem Ministerium, wo überhaupt nichts läuft in dieser Hinsicht, weil der Minister mit anderen Skandalen beschäftigt ist. Also diese Kompetenzen, die müsste man bündeln. Und wenn man dann für die Infrastruktur etwas tut, dann könnte man wirklich Wirtschaftspolitik betreiben. Die großen Themen der Wirtschaftspolitik, wie beispielsweise Steuerreformen und dergleichen, sind ja ohnehin mit den landespolitischen Möglichkeiten nicht zu bewältigen.
Also bräuchte es ein Infrastrukturministerium
aus. Wir bräuchten im Grunde ein Wirtschaftsministerium mit übergreifenden Zuständigkeiten für die Infrastruktur. Und dann könnte man wirklich etwas tun, was der baden-württembergischen Wirtschaft auch hilft.
Jetzt haben Sie auch den Bürokratieabbau angesprochen. Das war auch immer so ein Lieblingsthema der FDP. Da kann ich mich dran erinnern, selbst in den 2000er, Anfang 2000er Jahren, da sind Sie mal mit so einer Presse durchs Land gefahren und haben gesagt, wir müssen die ganzen Ordner schrotten. Aber so richtig vorankommt eigentlich niemand. Ob es Bundesvorschriften sind, Landesvorschriften sind, es wird nicht mehr gebaut. Was kann man denn ganz konkret am Bürokratieabbau machen, dass es nicht nur ein Schlagwort bleibt?
Im Grunde genommen, Herr Heer, muss man nur das umsetzen, was auf dem Tisch liegt. Es gab ja einen Normenkontrollrat 1 unter Frau Meister-Schäufelen, der eine Reihe von Vorschlägen gemacht hat bei den Koalitionssondierungen 2021. Ja, man sagt ja immer, ich sei so ein Grünenfresser. Ich habe da mit Winfried Kretschmann sondiert. Da haben wir ihm die Vorschläge auf den Tisch gelegt. Dann hat er gesagt, sei interessant, hat es weggewischt und dann mit der CDU koaliert. Anschließend hat er dann diesen Normenkontrollrat entlassen, einen neuen Normenkontrollrat eingesetzt und der macht jetzt wieder im Grunde genommen dieselben Vorschläge. Diese Vorschläge, die kann man umsetzen. Das kann aber nicht der Normenkontrollrat, sondern das muss die Politik. Und da gibt's eben nicht hinreichende Bereitschaft bei der Landesregierung, dieses so umzusetzen.
Ein Thema, das Sie auch immer wieder aufbringen, ist die Rückkehr zur Atomkraft. Wenn man sich die Klimapolitik insgesamt anschaut, die Energieversorger sagen, ist für uns gar nicht mehr erstrebenswert. Warum kommt es immer wieder aufs Tapet, wenn es eigentlich gar keinen Betreiber mehr gibt, der das nochmal machen möchte?
Also ich habe nicht gefordert, zur Atomkraft zurückzukehren, sondern ich habe gefordert, dass die Anfang 2023 noch laufenden Atomkraftwerke weiter betrieben werden. Weil damals war es dringend notwendig aufgrund explodierender Energiepreise. Man kann ja nicht auf der einen Seite auf Putins Gas verzichten, auf der anderen Seite voll funktionstüchtige Atomkraftwerke stilllegen und sich dann über die Energiepreisentwicklung wundern. Mein Vorschlag wäre gewesen, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, um auch Zeit zu gewinnen für eine vernünftige Energiepolitik. Vernünftige Energiepolitik heißt im Übrigen nicht, so wie Winfried Kretschmann das sagt, wir bauen in 5 Jahren 1000 Windräder, kriegen dann nicht mal 50 hin, sondern wir müssen die Leitungen ausbauen und wir brauchen Energiepartnerschaften in vielen Regionen der Welt, beispielsweise Australien, Stichwort Sonnenkraft, beispielsweise Skandinavien, Stichwort Windkraft, beispielsweise Südamerika, Stichwort ebenfalls Windkraft, zum Teil auch Wasserkraft. Und wir müssen dann die grüne Energie nach Europa transportieren. So wird ein Schuh draus. Da könnte die Landespolitik einen Beitrag leisten. Und dann kann man auch letztlich aus der Kernenergie aussteigen. Aber nicht abrupt 2023, nur weil das grüne Parteiprogramm es so vorsieht.
Wird es eigentlich noch was mit der Verkleinerung des Landtags aus Ihrer Sicht?
Das wird sich zeigen. Also der Innenminister hat ja jetzt ein Volksbegehren zugelassen, einer privaten Initiative. Diese private Initiative hat uns angesprochen als Landes-FDP, ob wir sie unterstützen. Wir unterstützen sie gerne. Wir werden am kommenden Freitag, dem 9. August, gemeinsam eine Landespressekonferenz machen und in die Unterschriftensammlung starten. Allerdings ist es dem Innenminister gelungen, diese Initiative so lange zu verzögern, dass diese Unterschriftensammlung erst im Februar 2025 endet und insofern auch bei einem Erfolg für die nächste Landtagswahl zu spät kommt. Wir werden also frühestens 2031 es schaffen, ein immer mehr an Abgeordneten in diesem Parlament endlich zu begrenzen.
Jetzt haben Sie ja den Innenminister angesprochen, jetzt sind Sie ja heute hier sozusagen in der Heimatstadt. Man kann sagen, eines Ihrer Lieblingsgegner so, oder Kontrahenten, um es mal ein bisschen sportlich auszudrücken. Sie haben sich ein bisschen abgearbeitet in all den Jahren an Thomas Strobl, er ist aber immer noch im Amt. Haben Sie jetzt aufgegeben?
Nein, wir haben nicht aufgegeben, aber ich habe es vorhin schon gesagt, wir gehen mal davon aus, dass Kretschmann und Strobl der Meinung sind, in unserem Alter lässt man sich nicht mehr scheiden. Das halten wir jetzt noch durch bis zum Ende. Ich habe dafür relativ wenig Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Innenminister, der aufgrund einer Straftat eine Geldstrafe akzeptiert. Ein Innenminister, der auch von einem Beauftragten, den er selber eingesetzt hat, nämlich Herr Kraus, bestätigt bekommt, es gäbe eine unterirdische Führungskultur bei der Polizei. Und ein Innenminister, der bei der Digitalisierung versprochen hat, ich digitalisiere den letzten Schwarzwaldhof, aber das nicht hinbekommt. Also ich glaube, ein solcher Innenminister, der sollte zurücktreten. Ich werde von dieser Forderung nicht abrücken.
Das heißt, Sie gehen auch davon aus, wenn es mal eine andere Koalition gibt mit CDU, SPD und FDP, dass dann Thomas Strobl kein Innenminister mehr wäre?
Sagen wir es mal so, ich könnte gut auf ihn verzichten.
Jetzt haben Sie eins angesprochen, und zwar den Bericht von Amtschef, von dem ehemaligen Amtschef Jörg Kraus. Und der war ja schon sehr, sehr deutlich, fehlender Rückhalt von Vorgesetzten, problematische Besetzung von Führungspositionen, eine Kultur der Angst bei der Polizei. Was muss man da konkret ändern?
Also zunächst mal den Innenminister austauschen. Wenn ich als zuständiger Minister ein solches Zeugnis bekäme und nicht von der Opposition, sondern von einem Beauftragten, den ich selbst eingesetzt habe. Dann wüsste ich, was ich zu tun hätte. Aber ich glaube, wir werden da eine Herausforderung haben in der nächsten Legislaturperiode. Ich glaube auch, dass wir eine neue Landespolizeipräsidentin brauchen. Diese Landespolizeipräsidentin war ja vorher im Wirtschaftsministerium, hat dort einen Untersuchungsausschuss ausgelöst zum Thema Dubai-Pavillon. Jetzt im Innenministerium den nächsten Untersuchungsausschuss. Also das muss man erst mal schaffen als baden-württembergischer Landesbeamter. Da bedarf es wirklicher Veränderungen. Und ich glaube, man muss die Polizisten auf allen Ebenen ernster nehmen, als in diesem Innenministerium es geschieht.
Das alles geschieht ja auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass die Zahlen der Kriminalität auch in Baden-Württemberg negativ sind. Der Innenminister begründet das damit, die wirtschaftliche Entwicklung und die hohen Flüchtlingszahlen seien daran schuld. Stimmt das?
Das ist sicher zum Teil ein Argument. Natürlich ist klar, wenn immer mehr Flüchtlinge kommen und wenn die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert, dann ist das ein negativer Faktor auch für die innere Sicherheit. Aber wir haben ja aktuell in Baden-Württemberg eine Arbeitslosenquote von rund 4%. Also es ist nicht so, dass wir Massenarbeitslosigkeit hier in Baden-Württemberg haben. Ich glaube, es gehört eben auch mit zur Wahrheit, dass diese Dinge im Argen liegen, die Jörg Kraus beschrieben hat.
Sind wir schon mittendrin in Koalitions- und Wahlkampfdebatten? Die Annäherung zur CDU, die ist ja offensichtlich. Also und wer sie erlebt, auch im Umgang mit Manuel Hagel, der sieht dann schon, dass da eine gewisse Sympathie vorhanden ist. Und aus Sicht von Manuel Hagel liegt ihm die FDP im Augenblick wahrscheinlich auch näher, als es die Grünen sind.
Hat er ja schon mehrfach öffentlich gesagt.
Hat er auch gesagt. Es gibt aber auch so eine Art Machtverschiebung in der Regierungskoalition von den Grünen hin zur CDU. Sehen Sie die so?
In der Tat. Die Grünen sind ja angetreten in dieser Regierungskoalition, indem sie so ein bisschen versucht haben, Opposition und Koalitionspartner gegeneinander auszuspielen. Der CDU hat man immer gedroht, wenn ihr nicht schönartig seid, dann kommt die Ampel. Und der Ampel hat man so ein bisschen gewunken und gesagt, wenn die CDU nicht artig ist, dann machen wir das. Und dieses Spiel haben im vergangenen Jahr Manuel Hagel und ich durchkreuzt, indem ich zunächst mal gesagt habe, natürlich mit dem Rückhalt meiner Fraktion und auch der Partei, wir werden einen grünen Nachfolger für Winfried Kretschmann in einer Ampel in dieser Legislaturperiode nicht wählen. Und das hat Manuel Hagel dann auch die Beinfreiheit gegeben zu sagen, wir als CDU auch nicht. So muss jetzt Winfried Kretschmann bis zum Ende weitermachen. Und es besteht für die Grünen relativ wenig Spielraum, den Koalitionspartner unter Druck zu setzen.
Die Grünen, die interpretieren den Koalitionsvertrag etwas anders. Die sagen, dass man eben einen grünen Ministerpräsidenten wählen muss, laut Koalitionsvertrag. Manuel Hagel hat übrigens exakt an dieser Stelle hier bei uns, bei Ohne Ausrede, das damals zum ersten Mal gesagt, dass es in keinem Fall machen wird. Und damit war die Option, die ja in Rheinland-Pfalz eigentlich funktioniert hat, ja, vom Tisch.
Ja, Winfried Kretschmann hat ja beim SWR-Sommerinterview zugegeben, dass er das eigentlich auch geplant hatte, für Baden-Württemberg. Davon sind wir auch ausgegangen. Natürlich kann man sich immer auf einen Koalitionsvertrag berufen. Aber Faktum ist, das steht so in der Landesverfassung, ein Ministerpräsident wird in freier, geheimer Wahl im Landtag von frei gewählten Abgeordneten, die sich an keine Weisung halten müssen, zumindest mal verfassungsrechtlich nicht, gewählt. Und da kann man nicht durch einen Koalitionsvertrag Abgeordnete dazu zwingen, etwas in geheimer Wahl zu tun, was sie nicht möchten.
Wo Sie gerade den Landtag ansprechen. Wie empfinden Sie eigentlich das Auftreten und wie muss man sich die parlamentarische Arbeit mit der AfD vorstellen?
Mit der AfD ist im Grunde keine Zusammenarbeit möglich. Da gibt es im Grunde fürchterliche Auswüchse. Leute, die da irgendwelche Abschiebekalender vorstellen und dann in Landtagsreden erklären, man müsse abschieben, dass auf den Flughäfen die Reifen quietschten, solche Aussagen. Und bei den parlamentarischen Debatten ist im Grunde festzustellen, egal um welches Thema es geht, spätestens beim dritten Satz sind die AfD-Abgeordneten beim Thema Flüchtlinge.
Gut, kommen wir zurück zur Koalitionsfrage. Sie haben es gerade vorhin schon gesagt, also für die Grünen haben Sie ganz offensichtlich nicht viel Sympathie mehr. Die Ampel schließen Sie aus, dann läuft doch eigentlich alles auf die Deutschlandkoalition mit SPD und CDU hinaus.
Also ich schließe die Ampel nicht zumindest im Moment nicht nach der nächsten Landtagswahl aus. Vielleicht schließe ich sie auch noch nicht aus. Aber wir wollen das natürlich nicht. Wir haben aus vielen Gründen sehr viele Differenzen mit den Grünen insbesondere. Wir haben bei dem ja uns schon landespolitisch sehr trennenden Thema Bildung festgestellt, mit der SPD könnten wir einen Konsens finden. Das wird auch bei anderen Themen gelingen, wenn es beim Bildungsthema gelingt. Und vor diesem Hintergrund in der Tat ist das Thema Deutschlandkoalition aus heutiger Sicht ein sehr realistisches. Aber ich habe mir heute Morgen die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIBAI angesehen. Da würde für eine Koalition aus CDU und FDP in Baden-Württemberg aktuell gerade noch 3% fehlen. Also auch das ist nicht auszuschließen.
Ich habe noch ein paar Leserfragen. Frank Platzner aus Pfedelbach hat die Frage gestellt. Herr Rühlke, Sie wurden ja für 2026 zum Spitzenkandidaten ernannt. Welche Prozentzahl wünschen Sie sich? Und wenn Sie es nicht in die Regierung schaffen, sind Sie dann persönlich gescheitert und machen den Weg frei?
Also zunächst mal will ich mich orientieren an meinen bisherigen Leistungen als Spitzenkandidat. 2015 bin ich angetreten. Als Spitzenkandidat, da standen wir im Land bei 3%. Das Wahlergebnis 2016 waren dann 8,3%. 2020 bin ich angetreten bei 5%. Das Wahlergebnis waren dann 10,5%. Inzwischen stehen wir bei 7-8%. Das kann man sich dann hochrechnen, welches Ergebnis wir möglicherweise dann einfahren 2026. Ansonsten bin ich gescheitert bei einem schlechten Wahlergebnis, das ist völlig klar. Aber ich sage mal, wenn ich 25% einfahre und wir trotzdem in der Opposition bleiben, dann würde ich an mich selbst die Personalfrage nicht stellen.
Noch eine Frage. Sie sind 62 Jahre jung. Wer sind denn die klugen, aufstrebenden Köpfe in der FDP, die die Zukunft im Land mitgestalten werden?
Ich glaube,
Nico Weinmann so jemand?
Ja, natürlich ist Nico Weinmann so jemand. Und ich nenne jetzt explizit ihn, weil wir in Heilbronn sind. Ansonsten müsste ich darauf verweisen, dass unsere Sendezeit nicht ausreicht, alle zu benennen, die in der baden-württembergischen FDP Zukunft haben.
Michael Theurer, der Landeschef, wird ja zur Bundesbank wechseln. Das ist jetzt nur noch eine Formalie am Ende. Dann ist ja der logische Schritt für Sie, dass Sie auch Landesvorsitzender werden, oder?
Das sehen viele so. Ich bitte aber um Verständnis dafür, dass ich persönlich jetzt dem Bundespräsidenten nicht vorgreifen möchte. Der Bundespräsident ist derjenige, der letztlich eine Ernennungsurkunde für das Vorstandsmitglied der Bundesbank Michael Theurer auszufertigen hat. Nach meinem Informationsstand ist im September damit zu rechnen, dass Michael Theurer diese Ernennungsurkunde überreicht bekommt und dann auch aus der Politik ausscheidet. Das ist dann auch der Zeitpunkt, zu dem ich mich zum Thema Landesvorsitz äußern werde.
Okay, wir haben noch ein anderes Thema. Auch da haben uns ein paar Fragen erreicht. Erreicht denn die FDP die jungen Wählerinnen und Wähler? Das war bei der Bundestagswahl sah es zumindest so aus, wenn man sich das anschaut. Die Liberalen 21% geholt bei den 18- bis 24-Jährigen. Bei der Europawahl sah es ganz anders aus, gerade noch 7%. Warum?
Und man muss schon sagen, dass wir auch bei der Europawahl überdurchschnittliche Ergebnisse bei den Jungwählern erreicht haben. Wir waren bei der Landtagswahl 2021 unter meiner Verantwortung bei den männlichen Erstwählern sogar stärkste Partei in Baden-Württemberg. Aber ich gebe Ihnen durchaus recht, das hat deutlich nachgelassen. Warum hat es nachgelassen? Ich glaube, dass viele junge Menschen mit der Arbeit der Ampel in Berlin nicht zufrieden sind, dass viele den Eindruck haben, die streiten nur in Berlin. Ist auch so, da wird viel gestritten. Da wird dann allerdings auch vieles überdeckt, was die Ampel an Erfolgen hat. Beispielsweise ist es Christian Lindner ja gelungen, Abschreibungen für die Unternehmen jetzt durchzusetzen, die kalte Progression zu bekämpfen. Das sind Erleichterungen für jeden Bürger. Auch in der Gesellschaftspolitik, bei der Cannabis-Legalisierung, beim Namensrecht gibt es Erfolge. Oder auch in der Bildungspolitik das Programm, das Bettina Stark-Watzinger auf den Weg gebracht hat. Also die Ampel ist nicht ganz so schlecht wie ihr Ruf. Aber die Ampel wird natürlich übertönt von Streitgeräuschen. Und das mögen vielleicht junge Menschen nicht, die sich eine sachorientierte Politik erwarten.
wo Sie gerade die Politik der Ampel ansprechen und sind auf der Zielgeraden. Ein Thema, das haben wir gerade vorhin nur gestreift, das liegt den Menschen schon am Herzen. Wie geht's weiter mit der Automobilindustrie? Wir haben, wie gesagt, das nochmal ganz kurz angesprochen. Aber dieser ganze Transformationsprozess bedeutet ja einen extremen Wandel. Man sieht es ja, wir werden nicht mehr so viele Beschäftigte in der Automobilindustrie haben. Die E-Mobilität kommt überhaupt nicht vom Fleck im Augenblick. Im Gegenteil, die Zahlen brechen ein, vor allen Dingen auch von den deutschen Herstellern. Machen Sie sich nicht auch Sorgen, ernsthafte Sorgen um den Standort Baden-Württemberg?
Ich mache mir große Sorgen um den Automobil- und vor allem auch Zuliefererstandort Baden-Württemberg. Und wer meinen politischen Werdegang in den letzten Jahren genau verfolgt hat, weiß, ich habe immer schon davor gewarnt, allein auf die batterieelektrische Mobilität zu setzen. Ich habe davor gewarnt, den Verbrennungsmotor verbieten zu wollen, weil der Verbrennungsmotor schafft viele Arbeitsplätze. Nun kann man natürlich sagen, ja, aber der Verbrennungsmotor ist nicht so klimafreundlich wie die batterieelektrische Mobilität. Dazu sage ich, es kommt drauf an. Sie dürfen den Verbrennungsmotor nicht verbieten, sondern Sie müssen ihn klimafreundlich machen, etwa durch synthetische Kraftstoffe.
Will die EU jetzt machen? Ne?
Ja, ja, die EU sendet da widersprüchliche Signale. Und gerade gestern, das war ja heute in vielen Zeitungen zu lesen, hat die EU da sehr seltsame Positionen an manchen Stellen eingenommen. Und Frau von der Leyen will nicht so richtig, unsere Koalitionspartner in Berlin wollen auch nicht so richtig, vor allem die Grünen wollen nicht so richtig, aber es ist der dezidiert richtige Weg. Vor allem sehe ich keinen anderen Weg, die sogenannte Bestandsflotte klimafreundlich zu machen. Denn selbst wenn Sie 2035 in Europa, vielleicht sogar über Europa hinaus, den Verbrennungsmotor verbieten, haben Sie immer noch 1,4 Milliarden Verbrenner auf den Straßen. Und die fahren dann entweder mit Benzin oder Diesel oder es gelingt, sie mit synthetischen Kraftstoffen wirklich klimafreundlich zu machen. Und das muss gelingen. Sonst wird der Verkehrssektor keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
Wir sind schon am Ende von unseren 30 Minuten. Und man merkt ja, es gibt viele Botschaften zu verkünden. Und das macht man ja auf vielfältige Art und Weise. Wir natürlich auch. Nicht mehr nur gedruckt, sondern auch digital und per TV oder via Instagram. Wenn ich mir ein bisschen die Social-Media-Kanäle anschaue. Sie haben 5.700 Follower. Bis dato. Die FDP in Baden-Württemberg hat 7.800 Follower, bis Heilbronner Stimme in aller Bescheidenheit 45.000. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und Sie geben ein Sommerinterview nach dem anderen. Welche Frage hätten Sie sich denn am meisten gefreut und die ist Ihnen nie gestellt worden?
Das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht die Frage, wie ich es schaffe, in meinem Alter noch so sportlich daherzukommen.
Wir machen weder Altersbashing noch Alterslob. Herzlichen Dank, dass Sie sich gestellt haben. Danke.
Danke Ihnen, Herr Jörn.
Danke, dass Sie zugeschaut haben bei Ohne Ausrede. Und wir machen natürlich nahtlos weiter. Einer der nächsten Gäste wird der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Werle sein. Und Sie werden natürlich über unseren Newsletter wie immer informiert, wer die nächsten Gäste sind. Und Sie können auch Ihre Vorschläge dementsprechend auch mit eingeben. Gute Zeit und bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal.